Carlo Rovelli. Die Geburt der Wissenschaft. Anaximander und sein Erbe. Ganz gleich, ob in Ägypten oder China, ob bei den Hebräern, den Indern oder Mayas. In nahezu allen frühen Zivilisationen war die Welt zweigeteilt. Oben war der Himmel und unten die Erde. Unter der Erde, so die Vorstellung, befand sich immer noch mehr Erde, um erstere zu stabilisieren. Oder die Erde ruhte, wie einige asiatische Mythen erzählen, auf einer übergroßen Schildkröte, die wiederum auf einem riesigen Elefanten hockte. Oder sie thronte auf gewaltigen Säulen, wie es in der Bibel steht. Überall zeigte sich ein ähnliches Weltbild. Mit einer Ausnahme: Griechenland. Dort trieb die Erde wie ein Kiesel im Raum. Wie kamen die Griechen zu dieser bahnbrechenden Erkenntnis, dass der Himmel die Erde umgibt, sich also unter ihr fortsetzt? Wer hatte die Idee? Es war Anaximander, der im 6. Jahrhundert vor Christus in der ionischen Stadt Milet an der Westküste der heutigen Türkei lebte. Für die meisten von uns Zeitgenossen ist Anaximander ein Unbekannter. Dabei ist sein gedankliches Erbe so einflussreich wie das von Aristoteles, Newton oder Einstein. Nicht nur erkannte er, dass die Sterne sich um die Erde drehen mussten. Sein Denken öffnete das Tor zur modernen Wissenschaft. Anaximander begann zu verstehen, dass die Welt ganz anders ist, als sie scheint, und lenkte uns auf den nimmer endenden Pfad wissenschaftlicher Erkenntnis. Diese Blinks erzählen von der Geburtsstunde der Wissenschaft. Sie geben einen Einblick in Anaximanders Zeit und Denken und zeigen, wie dessen Erklärungen von Blitz, Donner, Wind und Regen eine intellektuelle Revolution anstießen. Blink Nummer 1. Zu Anaximanders Lebzeiten im 6. Jahrhundert vor Christus beherrschten Götter und Mythen die Welt. Wir schreiben das Jahr 610 vor Christus. Athens Einfluss beginnt erst langsam zu wachsen. Bis zur Blütezeit der griechischen Antike, der Zeit der großen Philosophen, Dramatiker und Poeten, werden noch rund 200 Jahre vergehen. Dennoch ist die antike mediterrane Welt schon damals alles andere als primitiv. An der Westküste Kleinasiens, in der ionischen Stadt Milet, laufen täglich Handelsschiffe ein und aus und bringen neben Waren auch neue Ideen und Denkansätze. Das ist die Bühne, auf der Anaximander das Licht der Welt erblickt. Schon damals hatte die Menschheit Himmel und Erde über Jahrtausende beobachtet. Hochkulturen wie die Ägypter und Babylonier hatten bereits Schriftsysteme und die Anfänge der Mathematik entwickelt. Zu Anaximanders Zeiten jedoch suchen die Menschen Erklärungen für die natürlichen Phänomene der Welt ausschließlich in Mythen. Allein die Götter lenken die Geschicke der Welt. Für die antiken Astronomen ist es keine Frage, dass himmlische und irdische Geschehnisse in direkter Verbindung stehen. So beobachteten die Babylonier Planetenpositionen oder Sonnen- und Mondfinsternisse in der Überzeugung, dass diese Ereignisse für Naturkatastrophen, Kriege oder den Tod eines Herrschers verantwortlich sind. Der griechische Dichter Hesiod, der im 7. Jahrhundert vor Christus lebte, beschreibt außerdem, wie sich an den Himmelskörpern die Zeit des Jahres und der Tag des Monats ablesen lässt. So dient die Bewegung der Himmelskörper als Kalender. In allen Schriften dieser Epoche aber bestimmen Mythen die Ordnung der Welt. Dies ist also die Zeit, in die Anaximander von Milet geboren wird. Doch in Milet zeichnet sich ein Aufbruch ab. Die Atmosphäre der jungen, aufstrebenden und dynamischen Handelsstadt unterscheidet sich grundlegend von derjenigen in Jerusalem, Babylon oder den Städten am Nil. Mit der griechischen Polis entsteht hier eine ganz neue politische Struktur. Die Einwohner sind freie Bürger und mit dem regen Handel kommt ein reger Gedankenaustausch. Das urbane Leben ist geprägt von einer neuen Freigeistigkeit. Dieser Geist bereitet den Nährboden für das Denken Anaximanders und mit ihm die Geburtsstunde der Wissenschaft. Doch wie immer gibt es Vorläufer und Wegbereiter. Einer davon ist Thales von Milet, der den neuen freien Geist wie kein anderer verkörpert. Thales zählt in der griechischen Tradition zu den sieben Weisen und gehört zu den ersten großen Denkern der Menschheit. Doch erst mit Anaximander, seinem Schüler, beginnt die bis heute andauernde Reise naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Blink Nummer 2. Anaximander sah hinter den atmosphärischen Phänomenen der Welt eine natürliche Erklärung und brach mit den Göttern und Mythen. Anaximanders Schriften haben die Jahrtausende nicht überdauert. Von seinem Buch mit dem Titel »Über die Natur« ist lediglich ein einziges Satzfragment über das Entstehen und Vergehen des Seienden überliefert. Es ist jedoch so kryptisch, dass es uns der Gedankenwelt des Autors kaum näher bringt. Allerdings gibt es eine Vielzahl überlieferter antiker Schriften, die sich auf Anaximanders Buch beziehen und über den Inhalt der Originalschrift berichten. Aristoteles zum Beispiel diskutiert Anaximanders Ideen ausführlich. Das bietet uns die Chance, nun selbst einen Blick auf dessen bahnbrechende Erkenntnisse zu werfen. Anders als seine Zeitgenossen sucht Anaximander natürliche Erklärungen für die Phänomene der Welt. In sämtlichen anderen Schriften jener Zeit werden Naturphänomene wie Regen, Donner oder Erdbeben anhand von Mythen oder mit der Einmischung der Götter erklärt. Zeus brachte den Griechen den Regen, Aelus den Wind und Poseidon die Wellen. So wurden aus Naturphänomenen Manifestationen der Kräfte unerklärlicher Götterwesen. Nicht so für Anaximander. Für ihn ist Regen das durch die Hitze der Sonnenstrahlen verdunstete Wasser der Meere und Flüsse, das vom Wind mitgetragen wird und wieder auf die Erde herabfällt. Donner und Blitz entstehen, wenn Wolken aufeinander prallen, und Erdbeben, nachdem Hitze die Erde ausgedörrt hat und die Oberfläche aufreißt. Anaximanders Geist sprudelt nur so vor bemerkenswerten Gedanken. So meint er zum Beispiel, dass alle Tiere ursprünglich im Wasser lebten und die ersten Lebewesen daher Fische oder den Fischen ähnlich waren. Auch die erste geografische Abbildung der damals bekannten Welt stammt aus seiner Feder. Im Zentrum das Mittelmeer, nördlich davon Europa, östlich Asien, südlich Libyen und ringsherum der Ozean. Ohne Frage fehlen in Anaximanders Denken noch wichtige Aspekte der heutigen Naturwissenschaft, etwa die Idee des Experiments oder mathematische Gesetze. Dennoch sind seine rationalen Erklärungen für die Phänomene der Welt revolutionär und stellen einen vollkommen neuen Ansatz dar. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass Anaximanders naturalistisch-rationaler Ansatz in der Antike hoch umstritten bleibt. In der griechischen Kultur war der Himmel das Reich der Götter und die himmlischen Phänomene Ausdruck ihres Willens. Diese Ereignisse nun ohne das Wirken der Götter zu erklären, bedeutet einen klaren Bruch mit der Religion. Doch eben jener Bruch läutet den Beginn naturwissenschaftlichen Denkens ein. Und wenn sich auch einige von Anaximanders Erklärungen aus heutiger Sicht als falsch erwiesen haben, war er oftmals erstaunlich dicht dran. Blink Nummer 3. Mit Anaximander beginnt die Erde im Raum zu schweben. Bis heute hält sich hartnäckig der Mythos, die Menschen des Mittelalters hielten die Erde für eine flache Scheibe. Dabei gibt es kaum einen mittelalterlichen Text, der diese These stützt und die Erde als Scheibe darstellt. Ganz im Gegenteil, bildhaft beschreibt zum Beispiel Dante in seiner göttlichen Komödie eine eindeutig runde Erde. Und das bereits 2 Jahrhunderte, bevor Kolumbus auf den amerikanischen Kontinent stößt. Tatsächlich ist die Kugelgestalt der Erde den Menschen spätestens seit dem 3. Jahrhundert vor Christus bekannt. Dem griechischen Mathematiker Eratosthenes gelingt es sogar, mittels der Schattenlänge eines Stabes den ungefähren Umfang der Erde zu berechnen. Auch etwas früher, zu Aristoteles Zeiten, sind die Menschen bereits von der kugelförmigen Erde überzeugt. Eine weitere Generation zuvor jedoch, zu Anaximanders Zeiten, liegen die Dinge noch im Ungewissen. Anaximander selbst begreift die Erde noch nicht als Kugel. In seiner Vorstellung hat sie eine zylindrische Form wie eine große Trommel. Doch anders als sein Lehrer Thales, der meinte, die Erde schwimme in einem großen Ozean, erkennt Anaximander im Verschwinden und Wiederauftauchen der Himmelskörper ein Indiz dafür, dass die Gestirne unter dem Erdboden hindurchziehen. Er begreift also, dass die Welt nicht so ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Denn wie bereits erwähnt, hatten die Menschen vor ihm ja angenommen, dass die Welt in oberhalb und unterhalb der Erde aufgeteilt sei. Doch Anaximander erkennt, dass die Bezeichnungen oben und unten relativ sind und vom Standpunkt des Beobachters abhängen. So kann er denn auch erklären, warum die Erde nicht fällt, obwohl sich unter ihr nichts als leerer Raum befindet. Da oben und unten eine Frage der Perspektive und des Standortes auf der Erde sind, kann die Erde im leeren Raum gar nicht nach unten fallen, weil kein Unten existiert. Folglich muss die Erde im Raum schweben. Und hat man einmal erkannt, dass die Erde wie ein Kiesel im Raum treibt, ist es von den zylindrischen bis zur Kugelform nur noch ein kleiner Schritt. Der Gedanke aber, dass es unter dem Erdboden leeren Raum geben muss, ist ein gigantischer Sprung. Die Idee der im Raum treibenden Erde ist Anaximanders großes Erbe und sein Beitrag zu einem modernen Weltbild. Blink Nummer 4. Sowohl der wissenschaftliche Zweifel als auch die Idee der Naturgesetze gehen auf Anaximander zurück. Die antiken ionischen Philosophen wie Thales und Anaximander von Milet suchten nach dem Urstoff der Welt. Alles sei Wasser, meinte beispielsweise Thales. Das mag uns heute unsinnig und naiv erscheinen. Hinter Thales' Überzeugung verbirgt sich jedoch der Gedanke, die Vielfalt der Natur lasse sich durch ein allgemeines Prinzip erklären. Und darin liegt ein erster, wertvoller Ansatz naturwissenschaftlichen Denkens. Auch Anaximander sucht nach dem Urstoff der Welt, den er Apeiron nennt. Was genau er darunter versteht, ist ungewiss. Der Begriff kann sich auf Worte wie unendlich oder ziellos beziehen. In jedem Fall meint Anaximander keinen Stoff unserer Alltagserfahrung, sondern eine, wie der spätantike griechische Philosoph Simplicius schreibt, grenzenlose, unbestimmte Beschaffenheit. Viel interessanter als das Apeiron selbst ist jedoch der scheinbar nebensächliche Umstand, dass Anaximander Thales' Weisheiten nicht unhinterfragt übernimmt, sondern seinem Lehrer widerspricht. Das ist damals vollkommen unüblich. Unter den Schülern von Pythagoras etwa ist jede Kritik am Meister absolut tabu. Pythagoras gilt ihnen als unfehlbar, was seine Worte zu unumstößlichen Wahrheiten macht. Anaximander aber entdeckt zwischen absoluter Verehrung, wie bei den Pythagoreern, und der kompromisslosen Zurückweisung jeglichen anderen Denkens einen dritten Weg, der schnell Schule macht und zum Vorläufer des naturwissenschaftlichen Ansatzes wird, wie wir ihn noch heute kennen. Die moderne Naturwissenschaft beruht nämlich auf einem grundsätzlichen methodologischen Glaubenssatz. Zunächst gilt es, die intellektuellen Leistungen der Lehrer ausgiebig zu studieren. Hat man deren Position verstanden, ist es an der Zeit, sie zu hinterfragen, Irrtümer aufzuspüren und diese zu korrigieren. Das ermöglicht einen schrittweisen Erkenntnisgewinn und ein immer besseres Verständnis, wie die Welt funktioniert. Und noch etwas verdanken wir Anaximander. Neben dem konstruktiven Zweifel geht aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Idee der natürlichen Gesetzmäßigkeiten auf sein Konto. Wie bereits erwähnt, ist von Anaximander selbst nur ein einziges Satzfragment überliefert, dessen genaue Bedeutung wohl für immer ein Rätsel bleiben wird. Dennoch ist der Wortlaut dieses Fragments aufschlussreich. So schreibt Anaximander von der Notwendigkeit des Entstehens und Vergehens gemäß der Ordnung der Zeit. Ganz offensichtlich hatte Anaximander erkannt, dass natürliche Phänomene bestimmten Regelmäßigkeiten folgen, die sich zeitlich entwickeln. Damit ist die Idee der Naturgesetze geboren, ein Gedanke, der in den Jahrhunderten zuvor noch unvorstellbar war. Schon bald sollten die Griechen viele solcher Naturgesetze entdecken, insbesondere solche, die die Bewegungen der Sterne am Himmel beschreiben. Blink Nummer 7. Anaximanders Revolution konfrontiert uns mit Fragen über die Rolle von Kultur und Religion. Anaximanders Denken hat die Menschheit auf einen Pfad der Entdeckung gelenkt, der frei von kulturellen Riten und religiösen Dogmen ist. Die Naturwissenschaft versorgt uns mit komplexen Erklärungen und präzisen Vorhersagen über die Welt. Und doch betreten wir mit ihr unsicheres Terrain, denn sie befindet sich in stetem Wandel und es liegt außerhalb ihrer Kompetenz, ewige Wahrheiten zu verkünden. Wir sollten also nicht alles unhinterfragt hinnehmen, was die Naturwissenschaft erklärt. Gleichzeitig dürfen wir nicht dem kulturellen Relativismus verfallen. Heute sind wir uns darüber bewusst, dass Wertesysteme kulturell geprägt sind. Das heißt aber nicht, dass sämtliche Ansichten gleichwertig sind. Unterschiedliche Vorstellungen ernst zu nehmen, ist nicht dasselbe wie zu behaupten, sie seien gleichwertig. Der Autor illustriert dieses Missverständnis anhand eines wissenschaftlichen Artikels, der ihm kürzlich in die Hände fiel. Der Artikel vergleicht zwei berühmte Messungen der Antike. Die Berechnung des Erdumfangs durch den bereits erwähnten Griechen Eratosthenes mittels eines Sonnenstabs und die Berechnung des Abstands der Erde zur Sonne durch chinesische Gelehrte. Eratosthenes gelang eine erstaunlich genaue Messung. Die Messung der chinesischen Gelehrten aber, die von einer flachen Erde ausgingen und daher mit anderen Winkelgrößen rechneten, ist aus heutiger wissenschaftlicher Sicht höchst ungenau. Diesen letzten Aspekt, dass die griechische Messung nahezu korrekt und daher besser war als die chinesische, verschweigt der Artikel jedoch. Beide Messungen waren innerhalb ihres jeweiligen kulturellen Kontextes und dessen Konzepten von einer runden bzw. flachen Erde wahr und damit weder besser noch schlechter als die jeweils andere, so das Fazit des Artikels. Ein solcher Gedankengang offenbart nach Ansicht Rovellis ein tiefgreifendes Unverständnis dessen, worum es in der Naturwissenschaft geht. Als die griechischen Erkenntnisse im 16. Jahrhundert nach China gelangten, wurden sie dort schnell angenommen. Westliche Astronomen wiederum, die von der chinesischen Messung erfuhren, lehnten diese umgehend ab. Kulturelle Glaubens- und Wertesysteme stehen also im Dialog miteinander und befruchten sich gegenseitig. In diesem kommunikativen Prozess kristallisieren sich bessere und schlechtere Sichtweisen heraus. So viel zum Verhältnis von Naturwissenschaft und Kultur. Doch was ist mit der Religion? Anaximander hat uns eine neue Lesart der Welt mit auf den Weg gegeben, in der sich natürliche Phänomene erklären lassen, ohne Gott oder die Götter zu bemühen. Sein Ansatz war jedoch keine Kritik an der Religion, sodass die junge Naturwissenschaft und der griechische Polytheismus lange Zeit friedlich koexistierten. Die klare Konfrontation kommt erst mit dem Monotheismus des Mittelalters. Doch letztlich besteht keine direkte Konkurrenz zwischen beiden Systemen, weil sie unterschiedlichen Prämissen folgen. Während die Religion unhinterfragten Glauben an absolute, jedoch nicht beweisbare Wahrheiten verlangt, stellt die Naturwissenschaft alles vermeintlich sichere Wissen stets in Frage. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass mit Anaximander von Milet ein neues Denken beginnt. Er erkannte, dass die Welt wie schwerelos im Raum treibt und sah in Blitz und Donner, Wind und Regen natürliche Phänomene. So befreite Anaximander die Welt aus dem Klammergriff der Götter und Mythen und begab sich auf einen Pfad naturalistisch-rationalen Denkens, dem die moderne Wissenschaft bis heute folgt. Mit ihm begann das Streben danach, die Welt mit jedem Tag ein bisschen besser zu verstehen. In diesem Sinne steht Anaximanders Erbe für die Geburt der Wissenschaft. Das waren die Blinks zu Die Geburt der Wissenschaft von Carlo Rovelli. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.